Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Lange wurde darum gestritten, aber jetzt hat die Regierung ihn doch noch auf den Weg gebracht, den nationalen Klimaplan.
4 Brocken mit einer Vielzahl von weiteren zusätzlichen Maßnahmen, die gemeinsam eines möglich machen, Österreich erreicht sein Klimaziel.
Sagt die Energieministerin Leonore Gewessler. Es geht um weniger klimaschädliche Subventionen, mehr nachhaltige Förderungen, mehr Wasserstoffproduktion oder auch die Speicherung von CO2 unter der Erde. Der Klimaplan hat es in sich. Aber macht all das wirklich einen Unterschied im Kampf gegen den Klimawandel?
In Summe muss man einfach sagen, nach diesen monatelangen Verhandlungen ist es einfach eine positive Nachricht, dass jetzt endlich was da ist und dass auch viele Maßnahmen wirklich sinnvoll drinnen sind, sofern sie dann auch dann so umgesetzt werden wie geplant.
Wir sprechen heute darüber, warum der österreichische Klimaplan so eine schwere Geburt war und darüber, welchen Haken er auch jetzt noch hat. Laurenz Laufer, Nikolaus Dvorak, ihr habt für den Standard heute eine Pressekonferenz mitverfolgt, mit der einige Leute vielleicht schon ein bisschen früher gerechnet hätten, möglicherweise, aber eins nach dem anderen. Es geht um ein kompliziertes Wort, um den sogenannten Nationalen Energie- und Klimaplan, der auch manchmal als NEKP abgekürzt wird. Und da vielleicht die naheliegendste Frage, was ist denn bitte ein nationaler Energie- und Klimaplan, Laurenz?
Naja, wie wir alle wissen, die EU hat sich mit den Pariser Klimazielen verpflichtet, bis 2030 bis 40% ihrer Treibhausgasemissionen zu senken. Und das passiert eben, dass jeder Mitgliedstaat einen Beitrag leistet. Und für Österreich bedeutet das konkret, bis 2030 48% der Treibhausgase zu senken. Und dieser Plan zeigt auf, wie diese Ziele für Österreich erreicht werden sollen. Ausgeklammert sind hierbei eben Sektoren, zum Beispiel Energie und Industrie, die fallen ja unter dem bereits etablierten EU-Handelssystem, also dem Emissionshandelssystem, die sind damit nicht geregelt.
Also mal so eine Art Fahrplan, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Genau.
Jetzt wurde um diesen Klimaplan schon relativ lang gestritten. Es hat da letztes Jahr schon Berichte und Diskussionen gegeben, dass man sich vor allem in der Regierung nicht ganz einig war, wie der denn nun aussehen soll. Kannst du da noch mal kurz nacherzählen, was sich da schon alles abgespielt hat?
Genau, die ganze Sache läuft mittlerweile schon ein bisschen länger. Das ist ungefähr so abgelaufen. Bis letzten Juni, also Juni 2023, hätten die Mitgliedstaaten erste Entwürfe der EU-Kommission vorlegen sollen. Das hat Österreich nicht getan. Erst im Oktober quasi hat dann Leonore Gewessler, die Klimaschutzministerin von den Grünen, einen Plan eingereicht. Diese wurde dann wieder von der Europaministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP zurückgezogen mit der Begründung, dass dieser Plan nicht einheitlich sei mit der Regierungslinie. Später war dann auch die Rede von einem reinen Gewässlerplan und einem Alleingang. Und es kamen auch die Anschuldigungen seitens der ÖVP, dass eben dieser Plan ohne Wissen der ÖVP nach Brüssel gesendet wurde. Also wurde das Ganze wieder zurückgezogen. Daraufhin wurde dann im Dezember von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Zwar nicht nur gegen Österreich, auch gegen Polen und Bulgarien. Im April gab es dann aber eine nochmalige Ermahnung seitens der EU-Kommission mit dem Hinweis, dass Österreich mittlerweile das einzige Land ist, das keinen nationalen Energie- und Klimaplan eingereicht hat. Und diesen Juni, also Juni diesen Jahres, hat dann quasi eigentlich die Frist geendet für die finale Einreichung der finalen Versionen der Energiepläne. Österreich hat noch nicht mal einen vorläufigen Plan eingereicht. Nun ist es jetzt aber soweit. Im Juni hat die Bundesregierung dann nochmal um eine Friststreckung, also um eine Verlängerung der Frist angesucht bei der Kommission. Die Frau Gewessler hat auch gesagt, es wird jetzt und seit einigen Monaten sehr konstruktiv und mit Hochdruck dran gearbeitet. Und bis Ende des Sommers soll der Plan fertig sein. Das ist dann wohl jetzt.
Und das heißt, man hat da seit Monaten schon diesen Koalitionskrach ganz konkret irgendwie rauslesen können, dass man sich eben nicht ganz einig wurde. Dann gibt es Alleingänge, dann gibt es wieder Kommentare der anderen Seite, dass das alles nicht passt. Warum hat man sich denn jetzt dann doch noch einigen können, wie es aussieht?
Naja, also in den letzten Monaten hat es immer wieder geheißen, nein, es ist nicht mehr der Gegenstand eines Koalitionsstreits. Wie zuvor gesagt, es wird mittlerweile sehr konstruktiv daran gearbeitet. Warum es genau jetzt dazu kommt, würde ich damit beantworten, dass die Koalition nicht mehr sehr viel Zeit hat. Im September wissen wir, gibt es Wahlen und bis dahin schaut man halt noch, dass Dinge durchgebracht werden.
Vielleicht ganz kurz, was wäre denn eigentlich passiert, wenn man es nicht abgegeben hätte, diesen Plan?
Wenn er nicht eingereicht worden wäre, hieße das, dass Österreich diesem Vertragsverletzungsverfahren immer noch sich dem gegenüber sieht und dann einfach sehr, sehr hohe Strafen anstehen würden.
Man hat den Plan ja jetzt nach vielfachem Verschieben und langem Warten doch noch eingereicht. Der Plan wurde heute auch auf einer Pressekonferenz vorgestellt von der Energieministerin Leonore Gewessler.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben tatsächlich Full House, wenn ich das so sagen darf hier.
Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, überblicksmäßig, was waren denn jetzt die wichtigsten Punkte, was in diesem Plan jetzt tatsächlich drinnen steht?
Genau, es gibt also vier sehr wichtige Punkte, auf die man sich geeinigt hat im Endeffekt.
Das sind vier große Brocken, die zum Entwurf vor einem Jahr noch hinzugefügt wurden.
Einerseits ist das eine, ich nenne es jetzt mal Neustrukturierung klimaschädlicher Subventionen. Schlagwörter sind eben das Dieselprivileg oder die Ökologisierung der Pendlerpauschale. Ganz genau, wie es ausgestaltet wird, ist noch nicht ersichtlich. Das heißt, das sind Sachen, die das Finanzministerium regeln muss.
Wir haben beim Thema Subventionen das Finanzministerium im Lead. Da geht es jetzt darum, dass wir einen guten Fahrplan dazu machen. Das macht das Finanzministerium.
Dann soll weiterhin gefördert werden der Heizungstausch und auch die Gebäudesanierung. Das sind ja Maßnahmen, die jetzt schon ergriffen wurden und die sollen einfach bis 2030 weitergestreckt werden. Dann gibt es noch einen massiven Ausbau, wie es genannt wird, der Wasserstoffproduktion.
Denn unsere Industrie braucht im Wettbewerb der Zukunft grünen Wasserstoff. Das entsprechende Gesetz ist mittlerweile beschlossen.
Und was auch recht neu ist, Carbon Capture and Storage Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die das Abscheiden und das Speichern von CO2 ermöglichen, was ja Stand jetzt rechtlich noch gar nicht möglich ist.
Vier Brocken mit einer Vielzahl von weiteren zusätzlichen Maßnahmen, die gemeinsam eines möglich machen, Österreich erreicht sein Klimaziel.
Wie viel diese Maßnahmen tatsächlich bringen und auch wie viel sie kosten, das werden wir gleich noch fact-checken. Wir sind gleich zurück. Nikolaus Dvorak, du hast dir diese geplanten Maßnahmen im Detail angeschaut. Und vielleicht mal das Erste, was da ein bisschen rausstechen könnte für viele ZuhörerInnen, dieses Dieselprivileg. Das heißt ja de facto, wenn ich richtig informiert bin, reden wir darüber, dass Diesel einfach bisher immer günstiger war an der Tankstelle als Benzin. Soll sich das jetzt ändern? Müssen also quasi die Menschen an der Tankstelle draufzahlen für diesen Klimaplan?
Genau, also prinzipiell vollkommen richtig, was du gesagt hast. Also im Endeffekt ist es so, dass aktuell Diesel weniger hoch besteuert ist als Benzin. Das heißt ganz konkret 8,5 Cent pro Liter ist der Unterschied bei der Mineralölsteuer. Bedeutet auch, dass wenn dieses Aus wirklich kommt, dieses Ende vom Dieselprivileg, dass Diesel dann teurer werden würde. Jetzt ist es aber so, dass nicht ganz klar ist sozusagen, wie da die Umsetzung erfolgen soll. Das heißt, die Grünen haben jetzt im Klimaplan festgelegt, dass die Emissionen um 2 Millionen Tonnen sinken sollen, im Sinne dieser klimaschädlichen Subventionen. Mhm. Darunter fällt auch explizit das Dieselprivileg, aber die ÖVP hat schon wieder zurückgerudert. Also es ist ja auch wieder in der Hand des Finanzministeriums künftig, wie das konkret erreicht werden soll, dieses Ziel. Und die Kollegin von Magnus Brunner, dem Finanzminister, Carolina Edt-Stadler, die auch schon eingangs erwähnt wurde, hat eben auch schon wieder zurückgerudert und gemeint, diese Abschaffung des Dieselprivilegs sei eine Überinterpretation.
Das hat sie mal F gesagt auf eine Interviewfrage.
Heißt das, wenn jetzt jemand sagt, das Dieselprivileg wird mit diesem Klimaplan abgeschafft, ist das eine Überinterpretation?
Genau so ist es, weil Sie haben selbst gesagt, das steht auch nicht im Plan drinnen, weil das nicht das ist, was wir damit meinen, sondern wir wollen einfach wirklich gesamtheitlich drauf schauen, wo es kontraproduktive Einreize gibt, wo es klimaschädliche Förderungen gibt und die dann mit entsprechenden Maßnahmen ja entsprechend zu behandeln, abzuschaffen, abzuändern, wie auch immer. Aber das muss dieser Arbeitsgruppe vorbehalten bleiben, das in Ruhe zu evaluieren.
Nikolaus, wenn dieses Dieselprivileg eine klimaschädliche Förderung wäre, warum gibt es das denn überhaupt?
Die ursprüngliche Idee war, den gewerblichen Güterverkehr anzukurbeln mit diesem Dieselprivileg. Und es gilt aber für alle, das heißt auch die privaten Autofahrerinnen und Autofahrer und eben nicht nur die gewerblichen.
Also ursprünglich ist es mehr gegangen um LKWs, die Waren transportieren und eben nicht um dich und mich, die im Auto in den Urlaub fahren.
Genau, richtig. Das war nicht der ursprüngliche Plan dafür, die Argumentation, warum man es eingeführt hat. Und da gibt es auch die Kritik, auch seitens des WIFO zum Beispiel, die sich ja diese klimaschädlichen Subventionen angesehen haben. Auch da war die Kritik eigentlich drinnen, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen gewerblichen und privaten Nutzerinnen und Nutzern und entsprechend da eigentlich gefördert wird, was vielleicht gar nicht gefördert werden sollte.
Und der Grund, warum man genau da ansetzt, ist, weil diese Steuererleichterungen für Diesel, die bedeuten quasi, dass was gefördert wird, was noch mehr CO2 in die Luft setzt im Vergleich zu anderen Antriebsformen, die eben CO2 sparen würden. Dass da aktiv Geld in die Hand genommen wird vom Staat.
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass Diesel sogar umweltschädlicher ist als Benzin. Also da gibt es doch erhebliche Unterschiede und entsprechend wäre das aus umweltpolitischer Sicht natürlich eine sinnvolle Maßnahme.
Mhm. Das ist ein Punkt, wo was teurer werden würde, wenn die Pläne umgesetzt werden. Aber andersherum haben wir auch gehört, es sind auch Förderungen geplant für Heizungstausch. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig. Also es gibt eben nicht nur das Zurückfahren von den Subventionen, sondern auch Förderungen, wie sie auch jetzt schon vorhanden sind. Da geht es vor allem um die Fortsetzung der Förderungen für den Heizungstausch und die Gebäudesanierungen bis 2030. Zum einen hat man da eben diesen Spruch sozusagen weg von Öl und Gas und hin zu Wärmepumpen, zu Fernwärme, die nachhaltig ist. Da gibt es ja schon einige Maßnahmen dafür, die auch festgelegt sind im Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Das ist noch ein kompliziertes Wort. Und da gibt es zum Beispiel auch die Regelung, dass in Neubauten keine fossilen Heizkessel mehr eingebaut werden dürfen, also nur noch nachhaltige Heizsysteme.
Mhm.
Das ist eben der eine Aspekt und im Gegenzug dazu gibt es eben dann Förderungen entsprechend. Also für die Erstanschaffung von Wärmepumpen, für den Tausch von einem Heizkessel, aber auch Gelder für die thermische Sanierung, sowohl gewerblich als auch kommunal, als auch für private Haushalte.
Mhm. Also man könnte so zusammenfassen, dass mit diesen beiden Maßnahmen die finanziellen Förderungen vom Staat weggehen sollen von fossilen eben Dingen und hin zu nachhaltigen Formen.
Könnte man so zusammenfassen, ja, richtig.
Mhm. Dann geht es noch um die Wasserstoffproduktion bei diesen Maßnahmen. Da müssen wir vielleicht nicht ins Detail gehen. Das ist ein Treibstoff, der vor allem in der Industrie aktuell wichtig ist. Aber eine andere Maßnahme und eine besonders interessante ist dieses Carbon Capture, von dem man jetzt auch auf der Pressekonferenz dann öfter gehört hat. Da stelle ich mir immer so vor, dass man irgendwie das CO2 nimmt, das in Produktionen oder von Autos anfällt und irgendwie unter die Erde steckt und dann oben zumacht und dann ist das Ganze erledigt. Und ich nehme an, in Wirklichkeit ist das ein bisschen komplizierter.
Es ist ein relativ komplizierter technischer oder technologischer Prozess. Wie schon richtig gesagt, also vereinfacht gesagt, geht es darum, also das CO2, das anfällt, abzufangen und geologisch zu speichern. Carbon Capture Storage, also kurz CCS, soll aber nur dort zur Anwendung kommen, wo die Emissionen wirklich nicht vermeidbar sind. Also da ist man eigentlich de facto fast nur in der Industrie eigentlich dann, wo die Anwendung vielleicht sinnvoll wäre. Das wird auch von unterschiedlichen Umweltbundesämtern in Österreich und in Deutschland ja so betrachtet. Es ist sozusagen eine Ergänzung zur Emissionsreduktion, darf aber keinesfalls die Emissionsreduktionen ersetzen. Also das ist ganz wichtig und wird auch immer festgehalten. Aber verankert ist es, wie gesagt, in auch den Regelwerken der EU mittlerweile. Es ist theoretisch möglich, rechtlich. In Österreich wird es aber kaum umgesetzt.
Es ist ja auch aus Umweltschutzsicht teilweise umstritten. Heißt das, das kommt jetzt tatsächlich auch in Österreich?
Das ist der Plan. Also es gab vor kurzem einen Masterplan, der auch präsentiert worden ist von der ÖVP, mit dem das Ganze auch rechtlich ermöglicht werden soll. Da gibt es aber noch einige offene Fragen. Und generell stellt sich auch die Frage, wie man das bis 2030, wo denn diese Ziele fällig werden, überhaupt bewerkstelligen will, wenn man jetzt noch zu einem Zeitpunkt eben 5,5 Jahre davor das Ganze nicht einmal großflächig umsetzen kann, weil es einfach rechtlich nicht erlaubt ist. Also es gibt nur Pilotprojekte zu Forschungszwecken und die müsste man auch erst hochskalieren. Und ob das möglich ist, ist wieder eine eigene Frage.
Mhm. Das sind jetzt alles Maßnahmen, die auf die eine oder andere Art verhindern sollen oder verringern sollen, dass klimaschädliches CO2 in die Luft ausgestoßen wird. Es ist ein relativ großes Paket aus mehreren Maßnahmen. Wie ist denn jetzt dein Fazit? Ist das sinnvoll? Kann man es damit schaffen, tatsächlich klimaneutral zu werden oder zumindest in die Richtung zu gehen aus österreichischer Sicht? Oder sind das eher Lippenbekenntnisse, um halt irgendwas zu machen?
Also mit den Maßnahmen, die jetzt im Plan drinnen sind, kann das Ziel erreicht werden, ohne dass man extra noch einmal Zertifikate ankaufen muss aus anderen Ländern. Das ist eigentlich ein großer Unterschied zum bisherigen Entwurf, wo es eben diese Lücke gab von 13 Prozentpunkten zum EU-Ziel. Die hätte man eben dann noch durch diese Zertifikatskäufe sozusagen dann bewerkstelligen müssen, die ziemlich teuer sind. Insgesamt, wie es zu beurteilen ist, ist eine Frage dessen, wen man fragt. Also natürlich die Regierungspartner selbst, vor allem die Grünen, zeigen sich da doch naturgemäß sehr erfreut und überzeugt davon. Auf der anderen Seite sagt die Opposition, vor allem die SPÖ, aber auch die FPÖ, dass das Ganze einerseits die Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte, weil einfach vieles nicht so klar geregelt ist, wie es geregelt sein könnte. Und auf der anderen Seite wird eben auch sehr stark darauf verwiesen, dass die sektorspezifischen Ziele einfach fehlen, also die konkreten Ziele für die einzelnen Industrien, für die einzelnen Branchen. Ja, aber in Summe muss man einfach sagen, nach diesen monatelangen Verhandlungen ist es einfach eine positive Nachricht, dass jetzt endlich was da ist und dass auch viele Maßnahmen wirklich sinnvoll drinnen sind und doch offensichtlich auch Großes bewirken können, sofern sie dann auch dann so umgesetzt werden wie geplant.
Laurenz, ich habe noch eine Frage an dich, weil du vorher schon darüber gesprochen hast, dass sich eben so lang gestritten wurde zwischen beiden Regierungsparteien, ob und wie denn das jetzt umgesetzt wird, auch wenn man mittlerweile sagt, man arbeitet eh so konstruktiv daran. Was ist denn in dieser Zwischenzeit passiert? Also während dieser ganzen Verhandlungen, Nachverhandlungen, konnte da quasi eine Seite noch was reinverhandeln, was Wichtiges rausnehmen? Also wer hat da jetzt quasi die Oberhand gehabt von den beiden Regierungsparteien bei diesen Verhandlungen um den finalen Klimaplan?
Also so genau lässt sich das jetzt nicht sagen, wer da die Oberhand hatte. Klar ist aber, dass die ÖVP sehr oft in der Vergangenheit das Thema Carbon Capture and Storage, also diese Speicherung von CO2, und auch Wasserstoff sehr stark thematisiert haben. Also können wir davon ausgehen, dass das von der ÖVP mit rein verhandelt wurde. Auf der anderen Seite scheinen die Grünen sich durchgerungen zu haben bei zum Beispiel den klimaschädlichen Subventionen, die ja nun gar nicht populär sind oder sein würden. So ganz genau lässt sich das jetzt nicht sagen. Was aber auch klar ist, dass zum Beispiel die Sektorziele, also einzelne Sektoren, das war ja eigentlich immer vorgesehen, dass jeder einzelne Sektor ein eigenes Ziel gesteckt bekommt. Das wurde jetzt rausgenommen. Das hat auch schon der Finanzminister Magnus Brunner letzte Woche anklingen lassen. Und da habe ich heute mit Karl Steininger telefoniert. Das ist ein Klimaökonom an der Universität Graz. Und der hat gemeint, es ist jetzt nicht allzu problematisch, dass diese Sektorziele rausgenommen wurden. Wichtig ist, dass quasi das Gesamtpaket stimmt. Klar würden diese Sektorziele nämlich einzelne Zuständigkeiten genauer regeln, also Bund, Land, Gemeinde und welche Ministerien quasi. Aber es ist auch klar, dass quasi die Emissionen aus diesen einzelnen Sektoren mittlerweile sehr stark verwoben sind miteinander. Zum Beispiel, er hat das Beispiel gebracht, das E-Auto, dessen Emissionen früher im Sektor Verkehr angesiedelt waren, die würden jetzt rübergehen zu Sektor Energie, weil es ja mit Energie oder mit Strom geladen wird. Und sein Fazit eben, solange das Gesamtpaket passt, dann ist das nicht allzu problematisch.
Diese ganzen Diskussionen erinnern mich auch ein bisschen an frühere Podcasts, die wir schon gemacht haben, zu der Frage, warum es in Österreich noch kein Klimaschutzgesetz gibt, was anscheinend auch sehr wichtig wäre, um eben genaue Ziele zu definieren. Ist das jetzt eigentlich das Gleiche wie dieser Klimaplan oder kommt da dann quasi noch was Zusätzliches auf uns zu?
Nein, es ist nicht dasselbe wie ein Klimaschutzgesetz in Österreich. Also das Klimaschutzgesetz, das gibt es quasi noch, nur sind die Ziele 2020 ausgelaufen. Es sieht keine weiteren Ziele, zum Beispiel bis 2030 vor. Deshalb ist es quasi auch außer Kraft. Es ist nicht dasselbe, weil dieser EU-Klimaplan noch ein Stückchen weiter verbindlich ist, nämlich der EU gegenüber. Das Klimaschutzgesetz in Österreich, da würden sich halt die Parteien in Österreich auf ein Ziel einigen, das dann durchaus vielleicht sogar niedriger ausfallen könnte.
Also das bleibt noch offen weiterhin.
Genau.
Aber Stichwort Verbindlichkeit, was ich bei dem ganzen Thema jetzt auch immer wieder rausgehört habe, ist, dass das jetzt mal ein Plan ist und dann steht dann immer noch im Raum, wird das denn jetzt so umgesetzt? Jetzt gibt es teilweise auch schon Wortmeldungen von der ÖVP, die dann wieder das, was die Klimaministerin heute vorgestellt hat, wieder quasi negieren. Das war gar nicht so gemeint, das wird nicht in genau der Form kommen, wie man es jetzt gehört hat. Ist denn das jetzt überhaupt schon in Stein gemeißelt? Kommt das tatsächlich oder kann dann zum Beispiel auch die nächste Regierung wieder was komplett anderes machen, weil wir haben ja bald Wahlen?
Naja, was klar ist, ist, dass diese Ziele eigentlich in Stein gemeißelt sind. Also diese Reduktion von 48% gegenüber 2005 bis zum Jahr 2030, das ist verbindlich und das ist quasi in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, die Maßnahmen, das zu erreichen, wurden eben heute vorgelegt. Theoretisch wären diese auch austauschbar, nur das Ziel ist eben nicht mehr verhandelbar. Das heißt, man müsste dann auch gut argumentieren können, warum man welche Maßnahmen rausnimmt und welche dafür wieder reinkommen, um das Ziel trotzdem einhalten zu können.
Das heißt, wie ist euer Fazit zu dem Ganzen? Es stehen jetzt mal starke Ziele da, aber auf die Umsetzung müssen wir noch ein bisschen länger warten, nach diesen vielen Monaten schon.
Ja, so sieht es wohl aus für mich.
Also ich denke, es ist wie gesagt gut, dass jetzt ein Plan da ist. Es ist gut, dass es auch Maßnahmen gibt, die auch relativ klar kommuniziert werden. Aber natürlich fehlt es noch in gewissen Details an der Planungssicherheit auch für die Unternehmen, für die Haushalte, auch für die Gemeinden etc. Das heißt, da steht noch relativ viel Arbeit an natürlich, aber es ist einmal ein erster und vor allem sehr wichtiger Schritt, dass es jetzt alles geklappt hat.
Der Fahrplan ist da. Wie genau sich diese oder auch die nächste Regierung daran halten wird, werden wir noch beobachten. Vielen Dank für die Einschätzung heute, Laurenz Laufer und Nikolaus Dvorak.
Dankeschön.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen News zum heutigen Tag. Wir sprechen unter anderem kurz über das gestrige ORF-Sommergespräch vom FPÖ-Chef Herbert Kickl und über einen spektakulären Yachtunfall in Italien. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen wollen, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Montag war bei den ORF-Sommergesprächen der FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Gast. Inhaltlich ging es erstaunlich oft um das Thema Wirtschaft. Kickl hat vor dem Absturz des österreichischen Wirtschaftsstandorts gewarnt. Konkrete Maßnahmen dagegen hat er allerdings nicht im Detail genannt. Was den großen Druck zu sparen angeht, den Österreich unter anderem vom eigenen Rechnungshof attestiert bekommen hat, spricht Kickl von möglichen Einsparungen in der Verwaltung. Ähnliche Versprechen haben im Fall der Sozialversicherungsreform vor einigen Jahren bisher aber noch nicht sehr gut funktioniert. Was noch aufgefallen ist, Kickl hat dem ORF-Moderator Martin Thür laufend einen sogenannten, Zitat, unsauberen Journalismus vorgeworfen, wenn er etwa auf der Beantwortung einer seiner Fragen bestanden hat. Und Kickl hat, wie ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz vor ihm, das Anpatzen durch den politischen Gegner angeprangert. Zweitens, vor der Küste von Sizilien ist gestern am Montag die Segeljacht Baysien untergegangen. Von den 22 Personen an Bord konnte der Großteil gerettet werden, ein Mann konnte aber nur noch tot geborgen werden und 6 Menschen werden noch vermisst. Wie jetzt bekannt wurde, gehören zu den Vermissten auch 2 bekannte Unternehmer, nämlich Mike Lynch und Jonathan Blumer. Blumer, der wurde als Präsident des Investmentunternehmens Morgan Stanley International und auch für seine umstrittenen Finanzdeals bekannt. Und Lynch, der gilt als der britische Bill Gates. An der Elite-Uni Cambridge hat er sich mit maschinellem Lernen beschäftigt und sein Unternehmen Autonomy konnte er 2011 für sehr viel Geld an die amerikanische Firma Hewlett-Packard, also HP, verkaufen. Seitdem ist allerdings ein Rechtsstreit ausgebrochen. HP hat Lynch beim Verkauf Betrug vorgeworfen. Erst vor kurzem hat Mike Lynch in dem Fall Recht bekommen und genau das wollte er auf seiner Luxusjacht feiern. Das Kuriose daran, ein Mitangeklagter von Lynch wurde erst am vergangenen Samstag beim Joggen von einem Auto erfasst und getötet. Die genauen Umstände des Yachtunglücks und der Verbleib der beiden Unternehmer wird jetzt genau untersucht. Drittens, seit einigen Tagen gibt es im Netz eine weitere bizarre Diskussion um den futuristischen Cybertruck von Tesla. Ein Exemplar davon wurde nämlich mit einem Maschinengewehr ausgestattet und von dem tschetschenischen Machthaber Ramzan Kadyrov durch die Stadt Grozny gefahren. In einem Video ist Kadyrov neben einiger Angeberei auch mit einer Nachricht an den Tesla-Chef Elon Musk aufgefallen. Er hat sich bei ihm bedankt, ganz so, als hätte Musk ihm höchstpersönlich den umgebauten Cybertruck geschenkt. Als Musk nun von einem Journalisten danach gefragt wurde, hat er gesagt, Zitat, sind Sie wirklich so zurückgeblieben, dass Sie glauben, ich hätte einem russischen General einen Cybertruck geschenkt? Und viertens, ganz kurz, falls Sie auch diese Bilder eines Wals am Züricher See sehen, dann kann ich Sie gleich beruhigen. Das Tier ist nicht echt, es handelt sich um eine Kunstaktion, bei der ein Kollektiv einen Fake-Walkadaver mitten in Zürich abgelegt hat, um auf die Meeresverschmutzung aufmerksam zu machen. Im Zürcher See gibt es natürlich keine Wale, aber auch hier in Mitteleuropa gelangt das Plastik, das wir alle benutzen, über Flüsse und das Wasser irgendwann ins Meer, wo es den Meerestieren schadet. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at ausführlich nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das, der leider schon wieder am Ende seiner aktuellen Staffel angekommen ist. In der finalen Folge werden unsere Hosts darüber sprechen, wie ihre fiktiven Investments sich in den letzten Monaten entwickelt haben, also ob man fiktiv mit Aktien, mit ETFs oder mit Investitionen in eine Rolex-Uhr am besten gefahren ist. Die vorerst letzte Folge von Lohnt sich das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und weiter geht's dann im Oktober diesen Jahres mit der nächsten Staffel. In dieser Folge von Thema des Tages haben Sie Audiozitate gehört von der Pressekonferenz des Energie- und Umweltministeriums von Leonore Gewessler und auch vom ORF hat es Zitate gegeben. und mitgearbeitet hat an dieser Folge mein Kollege Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.